Der feministische Wochenrückblick bei Radio Blau. Ich bin Marie-Charlotte, ich lese euch immer dienstags den feministischen Wochenrückblick vor und suche ein bisschen Musik dazu raus. Ulla hat den Rückblick am Sonntag auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende veröffentlicht. Dort findet ihr auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.
Sympathische Personen. Sascha Lobo macht Linke für den Rechtsruck verantwortlich, CSU und Freie Wähler stimmen für extrem rechte Richter und Markus Söder will uns verarschen. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 22. Januar. Neue Woche, neuer Femizid. Am Montag wurde in Hage im Landkreis Aurich in Niedersachsen die Leiche einer Frau in einem Wohnhaus gefunden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich sagte, die 65-jährige Frau habe Spuren von äußerer Gewaltanwendung aufgewiesen, sodass derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen werde. Dienstag, 23. Januar. Die Großdemos vom letzten Wochenende gegen die AfD haben diese Woche zu einigen absurden Debattenbeiträgen geführt. Die komplette politische Verwahrlosung der selbsternannten Mitte lässt sich exemplarisch an einem Leitartikel und einer Kolumne auf Spiegel Online nachzeichnen. Hasschöre schaden dem Kampf gegen die AfD, lautete die Überschrift eines Leitartikels vom Dienstag, in dem Autorin Anna Reimann monierte, diejenigen, die in den vergangenen Tagen bundesweit gegen Hass und Hetze auf der Straße waren, hätten sich bemerkenswert oft selbst zum Hass bekannt. Der Ruf ganz Essen, ganz München, ganz Hamburg, hasse die AfD, sei in den Städten zu hören gewesen, er würde auf Schildern und in sozialen Medien geteilt. Empörend findet Reimann das und meint, den Hass lautstark zu beschwören sei nicht nur moralisch falsch, es sei in der Auseinandersetzung mit der AfD auch dumm. Wir sollten die Partei der RechtsextremistInnen, der neuen und alten Nazis und der verschwurbelten ReichsbürgerInnen nicht hassen, denn das dividiere auch die Mitte auseinander, so Reimann. Statt Hass plädiert sie dafür, in der Gegengruppe sympathische Personen zu identifizieren, denn so würde Feindseligkeit zwischen Gruppen am erfolgreichsten verringert. Die Gegengruppe, die sie meint, ist die AfD, aber welche sympathischen Personen Anna Reimann hier identifiziert hat, weiß ich leider auch nicht. Vielleicht weiß es ja Sascha Lobo, der sich in seiner Kolumne im Spiegel ebenfalls zu den Demos äußerte. Auch er hat einiges zu kritisieren an den aktuellen Protesten. Seine Kernaussage, Linke seien schuld am Zuwachs der Rechtsextremen, weil sie nicht genug zwischen konservativ und rechts differenzierten. Lobo, der seinen Sohn wahrscheinlich in Initialen differenziert genannt hätte, wenn das Wort auf L enden würde, das ist eine Anspielung auf die Initialen von Lobos gerade geborenem Kind, sie bilden das Wort loyal. Eben dieser Lobo findet es unverschämt falsch und geschichtsvergessen, wenn die Politik von CDU, CSU oder gar der Ampel als rechts bezeichnet wird. Überschneidungen dieser Parteien mit den Positionen der AfD seien allerhöchstens Einzelfälle. Lobo analysiert messerscharf, lol, die toxische Erzählung, es gebe eigentlich keinen Unterschied zwischen AfD und Union, könne sich in öffentlichen Debatten leicht verselbstständigen und schließlich bei manchen Menschen eine Scheu verringern, rechtsextrem zu wählen. Weil ja, wie manche Linke behaupteten, eh kein Unterschied bestehe. Genau, weil sich die AfD-WählerInnen ja auch so dafür interessieren, was Linke denken. Wie sich Sascha Lobo Linke vorstellt, enthält er uns zum Glück nicht vor und fasst deren vermeintliche politische Haltung folgendermaßen zusammen. Du bist nicht vegan, du rechtsextremes Nazischwein. Mittwoch, 24. Januar. Sascha Lobo hätte wahrscheinlich seine wahre Freude an dem, was jetzt folgt. Denn es bestätigt seine Theorie, dass Linke ja nur meckern und mit nichts zufrieden sind. Aber eins nach dem anderen. Liberale FeministInnen feierten am Mittwoch die Entscheidung des Bundeskabinetts, sogenannte Gehsteigbelästigung in Hör- und Sichtweite von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zukünftig zu untersagen. Schwangere dürfen dann nicht mehr gegen ihren Willen von AbtreibungsgegnerInnen angesprochen werden. Verstöße dagegen sollen als Ordnungswidrigkeit gelten und mit einer maximalen Strafe von 5.000 Euro geahndet werden. Familienministerin Lisa Paus sagte, das Ministerium stärke die Rechte von Schwangeren und gehe einen wichtigen Schritt für die Selbstbestimmung der Frau. Ja, schön und gut. Allerdings findet die Politik hier eine Lösung für ein Problem, das sie selbst geschaffen hat. Das Problem ist, dass sich Menschen, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen, überhaupt verpflichtend beraten lassen müssen. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag angekündigt, Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu prüfen, was übersetzt bedeutet, das Verbot von Abtreibung aufzuheben. Davon ist momentan keine Rede mehr. Also ja, die Bannmeile ist wichtig, um Schwangere und auch die Mitarbeitenden in den Beratungsstellen vor den radikalen AbtreibungsgegnerInnen zu schützen, aber damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch gehört endgültig gestrichen. Bis es soweit ist, hat sich die Regierung in dieser Sache keinerlei Applaus verdient. Aber irgendwelche SpiegelkolumnistInnen sind sicher schon dabei, die sympathischen Personen in der Gruppe der sogenannten LebensschützerInnen zu identifizieren. Auch am Mittwoch. Laut Sascha Lobo versuchen Menschen, die Brandmauer von links einzureißen, wenn sie Parallelen von CSU, CDU und AfD aufzeigen. Dass für die Union diese vielfach beschworene Brandmauer nicht viel mehr als ein löchriger Krötenzaun ist, bewies uns der Bayerische Landtag am Mittwoch. Mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern wurde der AfD, deren Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ermöglicht, zwei Richter fürs Landesverfassungsgericht zu stellen. SPD und Grüne stimmten dagegen. Sie würden keine Kandidaten der AfD für die nicht berufsrichterlichen Mitglieder am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wählen. Feinde unserer Verfassung hätten in einem Verfassungsgericht nichts zu suchen, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Jürgen Mistol, vor der Wahl. Doch die Stimmen von SPD und Grünen fielen nicht ausreichend ins Gewicht und wie schon 2018 wurden die AfD-Kommunalpolitiker Wolfram Schubert und Rüdiger Imgard erneut in den Verfassungsgerichtshof gewählt. Donnerstag, 25. Januar. Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurt hat im großen Stil Rechtsextremisten unterstützt. Nachdem vor rund zwei Wochen der Spiegel über eine Dachterrassenparty bei Peter Kurt, unter anderem mit AfD-Spitzenpersonal Maximilian Krah und Christine Brinker, Verleger Götz Kubitschek und Ex-Neonazi Benedikt Kaiser und Martin Sellner berichtete, deckte das ARD-Magazin Monitor jetzt auf, dass der erste Vorsitzende der alten Herren der rechtsextremen Burschenschaft Gotia die identitäre Bewegung in Österreich mit Spenden in Höhe von mindestens 120.000 Euro unterstützte. Mit dem Geld soll eine Immobilie in Linz gekauft worden sein, die als patriotisches Hausprojekt bezeichnet wird. Vor wenigen Wochen würdigte die Berliner CDU Peter Kurt für seine besonderen Verdienste mit einer Ehrennadel und einer guten Flasche Rotwein. Auch am Donnerstag. Ein weiterer Femizid ereignete sich letzte Woche an einer Schule in St. Leon Roth in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg. Eine 18-jährige Schülerin wurde mutmaßlich von einem ebenfalls 18-Jährigen mit einem Messer ermordet. Der dringend Tatverdächtige soll der Ex-Freund der Getöteten und ebenfalls Schüler an dem Gymnasium gewesen sein. Nach der Tat habe er die Mutter des Opfers mit dessen Handy angerufen und gesagt, »Mich verlässt niemand«, berichtet die Bild. Anschließend flüchtete er mit dem Auto und wurde einige Stunden später in Niedersachsen festgenommen. Medienberichten zufolge soll das Opfer in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung Anzeige gegen den Mann erstattet haben. Doch bei der Staatsanwaltschaft landete die Anzeige nicht. Ob das damit zusammenhängt, dass der Täter Sohn eines Polizisten ist, ist unklar. Erst im Dezember soll es eine sogenannte Gefährderansprache gegeben haben. Die Schulleitung verhängte Maßnahmen der Kontaktbeschränkung im Schulbetrieb, doch nichts davon konnte die Schülerin schützen. Freitag, 26. Januar. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag gab am Freitag eine erste Entscheidung im Völkermordverfahren gegen Israel bekannt. Die Klage Südafrikas wird nicht abgewiesen, wie von Israel gefordert. Die Präsidentin des Gerichtshofes, Joan E. Donoghue, erklärte, das Gremium sei zu dem Schluss gekommen, dass es den Fall nicht abweisen könne. Das Verfahren wird mehrere Jahre dauern und hilft in der aktuellen Situation ohnehin wenig. Wichtiger sind die konkreten Forderungen, die das Gericht an Israel stellte. Israel solle Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung im Gazastreifen ergreifen und auch mehr humanitäre Hilfe zulassen, berichtet die Tagesschau. Die militärische Operation Israels nach dem 7. Oktober 2023 habe unter anderem zu Zehntausenden Toten und Verletzten geführt und zur Zerstörung von Wohnhäusern, Schulen, medizinischen Einrichtungen und weiterer wichtiger Infrastruktur, wird Richterin Donoghue zitiert. Die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind bindend, aber die RichterInnen haben keinerlei Durchsetzungsmöglichkeit. Nur einen Tag nach der Verkündung warf Israel dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge vor, dass einige dessen Mitarbeiter am brutalen Terror der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Außenminister Israel Katz schrieb auf der Plattform, die früher Twitter hieß, das Netzwerk diene als ziviler Arm der Hamas und er würde dafür sorgen, dass die Organisation in Zukunft keine Rolle mehr in dem Gebiet spielen würde. USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Italien, Finnland und inzwischen auch Deutschland stellten die Zahlungen an das Flüchtlingshilfswerk ein. Philippe Lazzarini, Generalkommissar des Netzwerks, veröffentlichte daraufhin ein Statement. Er erklärte, der humanitäre Einsatz des Netzwerks, von dem 2 Millionen Menschen im Gazastreifen abhängen, breche gerade zusammen. Er sei schockiert, dass solche Entscheidungen aufgrund des angeblichen Verhaltens einiger weniger Personen getroffen würden, während der Krieg weitergehe, die Not immer größer werde und eine Hungersnot drohe. Die Palästinenser in Gaza bräuchten diese zusätzliche kollektive Bestrafung nicht. Für akute Nothilfe in Gaza könnt ihr beispielsweise an Ärzte ohne Grenzen spenden oder auch UNICEF direkt unterstützen. Samstag, 27. Januar. Der 27. Januar ist internationaler Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Doch statt den lebenden Jüdinnen, Juden und Sintize und Romja zuzuhören und dem Erstarken des Faschismus entgegenzutreten, suhlen sich insbesondere PolitikerInnen gerne in einem grotesken Gedenk- und Betroffenheitstheater. Wenn Markus Söder, der unverbrüchlich zu seinem Vize Hubert Aiwanger steht, ein We Remember in die Kamera hält und dazu twittert, das klare Bekenntnis gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus sei gerade in der jetzigen Zeit wichtig wie nie, ist das doch schlicht Verarsche. Söder behauptet, die Landesregierung würde sich entschlossen wehren und gibt ein persönliches Schutzversprechen für jüdisches Leben in Bayern. Ich will einfach nur schreien. 7000 Menschen wurden am 27. Januar 1945 von der Roten Armee aus Auschwitz befreit. Über 1,1 Millionen Menschen überlebten das Vernichtungslager der Deutschen nicht. Sie wurden in Auschwitz vergast, zu Tode gefoltert oder sie verhungerten. Insgesamt töteten die Nazis geschätzte 17 Millionen Menschen. Sonntag, 28. Januar. Auch dieses Wochenende gab es überall in Deutschland wieder Demonstrationen gegen rechts. In Marburg gingen Samstag 16.000 Menschen auf die Straße. Am Sonntag demonstrierten 4.000 Menschen in Zwickau und 7.000 in Bremerhaven. In Hamburg sprachen die Veranstaltenden von 100.000 Teilnehmenden, die Polizei bestätigte 60.000. Die vielen Menschen, die auf die Straße gehen, machen vielen von uns Mut und Hoffnung. Aber die Bilder dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass echtes Engagement gegen rechts Nachhaltigkeit braucht. Zahlreiche Initiativen, Vereine und Organisationen leisten seit Jahren wichtige Arbeit an der Basis. In den Städten und Kleinstädten und Regionen, wo rechtes Gedankengut nicht selten bereits Mehrheiten erreicht. Dieses Engagement verdient unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung. In Ullas Newsletter, der jeden Sonntag mit dem Wochenrückblick erscheint, wird ab sofort jede Woche eine dieser Gruppen vorgestellt. Den Schwerpunkt bilden zunächst Initiativen aus Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo im September die Landtagswahlen anstehen. Einen Link zum Newsletter gibt es ebenfalls auf dem Blog.
Der feministische Wochenrückblick bei Radio Blau. Ich bin Marie-Charlotte, ich lese euch immer dienstags den feministischen Wochenrückblick vor und suche ein bisschen Musik dazu raus. Ulla hat den Rückblick am Sonntag auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende veröffentlicht. Dort findet ihr auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.